Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Und damit ein sommerliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edelmetall, eures Lieblingspodcasts für junge GewerkschafterInnen. Das Wetter ist ja tatsächlich sehr wechselhaft, aber unsere Laune ist gut und beständig. Das kann ich auch direkt ablesen an dem wunderbaren Lächeln meiner Co-Moderatorin Stefanie Holz. Hi Steffi!
Hallo Linda und einen schönen guten Morgen.
Sag mal, wie geht es dir? Es ist ja schwierig, dich heutzutage zu erreichen. Du bist ja heute hier, morgen da, du bist die ganze Zeit nur on Tour.
Ja, das stimmt. Ich habe quasi gerade sowas wie eine Sommertour, weil gerade ganz, ganz viele Termine irgendwie anstehen und wir halt am Ende der Camp-Saison sind.
Da möchte ich direkt nachhaken. Sommertour machst du ja auch über die Camps. Wie viele Camps hast du schon gesehen und wie viele wirst du noch sehen?
Also ich habe 5 von 7 jetzt gesehen. An einem konnte ich leider nicht teilnehmen, weil das ja von der Entfernung her leider nicht darstellbar an dem einen Wochenende. Von daher nochmal liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Und jetzt sind wir ja quasi am Donnerstag vor der Veröffentlichung für die Aufzeichnung. Und jetzt am Wochenende ist das letzte Camp und dann auch mein letztes Camp in Markelfingen am Bodensee von der IG Metalljugend Baden-Württemberg.
Und kannst du da schon, macht man das? Das macht man wahrscheinlich nicht, ne? Aber mir kannst du es ja sagen, wir sind ja nur unter uns und allen Edelmetall-Hörerinnen und Hörern. Hast du ein Lieblingscamp gehabt? Gab es da besondere Highlights, die du mal hervorheben magst?
Jedes Camp ist auf seine Art und Weise besonders und auch besonders schön. Von daher habe ich eigentlich zu jedem Camp irgendwo ein Highlight, was jetzt aber, glaube ich, die Anmoderation sprengen würde. Von daher gibt es ganz, ganz viele Highlights. Das größte Highlight sind natürlich die Teilnehmenden und Teilnehmer, die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die mit jeweils einem Strahlen über die Plätze laufen, egal ob es gerade stürmt, hagelt, regnet oder die Sonne scheint und 30 Grad sind. Und dafür machen wir das Ganze ja auch. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, mein Highlight sind die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Ach, perfekt, dieser Frage aus dem Weg gegangen. Aber ich glaube, damit hast du auch komplett recht. Ich habe jetzt in diesem Jahr nur die Bilder auf Instagram sehen können, aber sah das fantastisch aus. Und man weiß ja, man geht da so aktiviert aus so einem Camp raus. Deswegen einfach immer noch mal geil, dass es die gibt und dann auch schön, dass alle, die dabei sein wollten, dann auch dabei sein konnten. Du, bevor wir jetzt da raufgucken, was wir in dieser Folge machen wollten, habe ich auch noch mal direkt vor dieser Aufzeichnung, als wir uns gehört haben, was gesehen. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz mit dir drüber sprechen. Wollen wir das spontan kurz einbauen?
Sehr gerne.
Der Spiegel hat heute einen offenen Brief veröffentlicht der Gewerkschaftsjugend und es gibt eine neue Internetseite mit der geilen Adresse schuldenbremse.fail. Es verrät ein bisschen, worum es geht. Vielleicht magst du da aber noch mal ein bisschen Input zu geben. Was finden wir da? Was lesen wir da in diesem offenen Brief?
Also aktuell läuft ja die Haushaltsdebatte im Bundestag für das nächste Jahr. Und was sich ja leider jetzt wieder abzeichnet, ist, dass eben massive Investitionen, die wir brauchen, wieder nicht stattfinden sollen. Also Lindner stellt sich halt hin und sagt hier, wir brauchen einen Kürzungshaushalt, so wurde es genannt. Was wir aber eigentlich brauchen, sind ja massive Investitionen. Wir wissen, die Schuldenbremse ist uns da im Weg. Deswegen sagen wir klar, okay, Gesetze werden von Menschen gemacht, deswegen können sie auch von Menschen geändert werden. Deswegen braucht es klar eine Reform der Schuldenbremse, die wir im Grundgesetz haben. Und was ja quasi das Bodenloseste eigentlich ist, ist, dass gesagt wird, ja, dieser ganze Kürzungshaushalt, diese ganzen Geschichten, das machen wir ja quasi, um zukünftige Generationen vor Schulden zu schützen. Das ist aber ja totaler Schwachsinn, weil diese Rechnung geht nicht auf, weil alles das, was wir jetzt nicht investieren, zum Beispiel in öffentliche Infrastruktur, marode Brücken, Schulen, die zusammenbrechen etc. Und da sind wir noch nicht mal bei der Transformation, die wir brauchen, um irgendwie diesen Klimawandel halbwegs gestalten zu können. All das, was heute nicht investiert wird, das zahlen wir ja in ein paar Jahren dann doppelt und dreifach drauf. Wenn wir abwarten, bis so eine Brücke zusammenbricht, dann sind die Folgekosten natürlich deutlich höher. Und deswegen gibt es diesen offenen Brief. Und ja, wir hoffen, dass wir damit ein Zeichen setzen können. Unterschrieben haben mehrere Verbände und Jugendorganisationen von den Parteien. Und wir vertreten halt insgesamt auch die Stimmen von 6 Millionen jungen Menschen hier in diesem Land. Und deswegen hoffen wir schon, dass das sowohl Herrn Scholz als auch Herrn Habeck und Herr Lindner erreicht und wir da eventuell ja noch was drehen können in Richtung Zukunftsinvestitionen.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen und natürlich werden wir das hier weiter begleiten. Für alle, die sich das nochmal anschauen wollen und den offenen Brief nochmal lesen wollen, schuldenbremse.fail ist tatsächlich die Internetadresse, auf der ihr das tun könnt. Wir packen das natürlich nochmal in die Shownotes. Ich glaube, du hast es einfach komplett auf den Punkt gebracht und da muss man jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Jetzt liegt der Ball im Spielbereich der Politik, da nochmal ein bisschen was dran zu drehen. Generell ist ja sonst auch einiges los. Also wir befinden uns jetzt in unserer Juli-Folge und haben damit hinter uns gelassen, die Forderungsempfehlung, die jetzt schon vom Vorstand getroffen wurde für die Runde der Metall- und Elektroindustrie. Und wir sind alle noch ein bisschen hangover, auch von den Ergebnissen der Europawahlen. Nichtsdestotrotz haben wir uns zusammengesetzt und hier eine schöne Folge für euch zusammengeklöppelt, haben zwei ganz tolle Interviews zusammengebracht. Und zusammengebracht ist da auch das richtige Wort, weil wir haben Hand in Hand gearbeitet, als Team. Du hast ein Interview geführt und ich habe ein Interview geführt. Und dein Interview ist das erste in dieser Folge, deswegen vielleicht von dir nochmal, was hören wir denn da? Wen durftest du denn treffen?
Kurz und knapp, unsere erste Vorsitzende, Christiane Benner, ist mal wieder zu Gast bei Edelmetall. Wir haben uns in Frankfurt bei ihrem Büro getroffen. Und ja, ich sag mal so 6 Monate nach Amtseintritt wollten wir eben einfach mal über aktuelle Themen sprechen, die eben auch uns als IG Metalljugend natürlich betreffen. Zum einen das ganze Thema Forderungsempfehlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Wir sind da vom Prozess her jetzt so, dass wenn die Folge erscheint am Montag, dass der Beschluss vom Vorstand über die Forderungen aus den Tarifkommissionen quasi gerade getroffen wird. Deswegen haben wir uns im Interview eben über die Forderungsempfehlung unterhalten, eben die 7%, aber vor allem eben über die 170 Euro mehr für die Auszubildenden, die wir da entsprechend drin haben im Forderungspaket. Zweiter Punkt war das Thema JAF-Wahlen. Da gibt Christiane auch nochmal ganz persönliche Eindrücke in ihre Zeit als Jugendauszubildendenvertreterin. Hört da auf jeden Fall rein. Und der dritte Punkt ist nochmal anknüpfend an das Thema Europawahl. Und genau, da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, wie sie das so wahrgenommen hat. Aber vor allem eben auch, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wie geht's eben nach vorne raus jetzt weiter.
Und da darf ich an dieser Stelle spoilern, das ist tatsächlich ein super interessantes Gespräch. Ich habe noch ein Interview geführt aus unserer Reihe mit der JAF geht was. Das hören wir dann im Anschluss, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal voll rein mit dem Gespräch zwischen dir und Christiane, oder?
Jawohl. Hallo Christiane.
Hallo Steffi.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast Edelmetall. Wir wollen die nächsten Minuten mal über 3 grundlegende Themen sprechen.
Ja, bin ich ja gespannt.
Genau, zunächst einmal über das ganze Thema Jugend und Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, / Volkswagen ist ja dieses Jahr noch dran. Und jetzt kam ja Ende Juni die Forderungsempfehlung des Vorstandes für die kommende Tarifrunde. Nochmal kurze Einordnung, wir haben 7% für die Beschäftigten und wir haben es grandioserweise geschafft, eine eigenständige Jugendforderung auf die Beine zu stellen, nämlich eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Und das sind satte 170 Euro mehr für Auszubildende, und zwar gestreckt über 12 Monate. Das Ganze wurde jetzt zuletzt auch von den Tarifkommissionen ja beschlossen. Und mich würde jetzt natürlich ganz brennend interessieren, wie sahen denn eigentlich eure Diskussionen zu dieser Empfehlung im Vorstand aus? Und war eigentlich so schnell klar, dass da eine Jugendforderung eben auch in die Forderungsempfehlung mit rein muss?
Ich finde, die Jugend hat da gut gearbeitet. Und das Ungewöhnliche war, dass wir ja dann eine Jugendvorstandssitzung hatten. Da war die Jugend und hat halt erklärt, warum sie auf jeden Fall für eine Forderung ist, die sogenannt überproportional ist. Also warum brauchen sie einen kräftigen Schluck aus der Pulle bei den Ausbildungsvergütungen? Und das ist vorgerechnet worden, da sind Argumente ausgetauscht worden, es war einfach top. Es kam auch gut an und dann gute Auftritte in den Tarifkommissionen, eine eigene tarifpolitische Konferenz von der Jugend, wo Nadine, mein Vorstandsmitglied, die Tarifpolitik macht und ich auch gewesen sind, finde ich gut, hat gut funktioniert.
Genau, also wir haben da auf jeden Fall auf große Unterstützung setzen können im Vorfeld dieser Tarifrunde in der Forderungsdiskussion, also große Unterstützung seitens der IG Metall, die wir da auch an allen Ecken und Enden bekommen haben und dafür auf jeden Fall auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön.
Ja, aber ich glaube, wir haben schon noch eine Menge nachzuarbeiten. Also wir müssen da, glaube ich, dranbleiben. Auch, ich meine, ihr habt auch einfach sehr gut in den Tarifkommissionen das nochmal präsentiert. Wir müssen aber hart dafür arbeiten, damit auch alle Tarifkommissionsmitglieder und auch die Beschäftigten in den Betrieben das verstehen und nicht denken, hey, was ist denn jetzt hier mit der Jugend los, was sich da eigentlich verändert hat. Ja, ich meine, es gibt ja einfach genug gute Argumente für die Forderung von 170 Euro.
Ja, die Arbeitgeberseite war in diesem Jahr sehr voreilig, denn bevor es überhaupt eine Forderungsempfehlung von uns gab, haben die ja schon sehr laut rausgebrüllt, dass wir dieses Jahr eine Nullrunde bräuchten. Also irgendwie das genaue Zitat war ja, alles mehr über 0 Euro wäre vermessen in die Richtung. Laut Stefan Wolf, Chef von Gesamtmetall, befindet sich die IG Metall und Elektroindustrie ja weiterhin in der Rezession. Und die Vorstellungen klingen aber, als ob wir uns in einem wirtschaftlichen Boom befinden. Was löst denn solche Aussage bei dir aus?
Das mit der Nullrunde, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es respektlos gegenüber den Beschäftigten und den Auszubildenden. Wir werden das jetzt sehen. Wir werden verhandeln. Wir sind durchsetzungsfähig. Unsere Forderung ist begründet. Da sage ich mal, jetzt nach vorne gucken, dass da von deren Seite was kommt. Das Interessante war ja nur, dass mit der Nullrunde kam ja, bevor wir überhaupt eine Zahl empfohlen hatten. Das war ein bisschen deplatziert. Ich sage aber mal, Irren ist menschlich. Und wichtig ist, dass wir da jetzt nach vorne anständig verhandeln.
Blick nach vorne. Was denkst du, auf was für eine Tarifrunde müssen wir uns einstellen?
Wir haben ja über die Antwort und die Einschätzung von über 300.000 Beschäftigten und Mitgliedern. Und wir haben ja diese Forderung, wir haben das ja sehr mit Augenmaß auch entwickelt. Wir haben die unterschiedliche Situation berücksichtigt, haben die Befragung gemacht, haben viele Diskussionen gehabt in den Tarifkommissionen. Ich fühle mich mit der Forderung sehr wohl. Die wird breit getragen. Wir hatten ja in den Tarifkommissionen, ist das ja angenommen worden, die Empfehlung des Vorstands. Und der Vorstand wird jetzt ja am 9.7. dann endgültig die Forderung beschließen. Und ich fühle mich wohl. Und es ist eine herausfordernde Zeit, das wissen wir. Aber wir sind ja auch die IG Metall und haben eine mobile, junge IG Metall. Von daher setze ich da auch drauf.
Und ich glaube, man kann das auch noch mal richtig kräftig betonen, dass wir gerade bei diesen 170 Euro bei einer wirklich historisch einmalig hohen Forderung auch für die IG Metall-Jugend sind. Wir haben das recherchiert. Es gab zuletzt in den 70ern eine prozentuale Erhöhung um 23%. Das war Anfang der 70er Jahre, zu Zeiten irgendwie der Lehrlingsbewegung, wo wir noch von ganz anderen Ausgangslagen
unten kamen.
Genau, von ganz unten kamen. Und von daher kann man das gar nicht oft genug betonen, wie großartig diese Forderung nach der überproportionalen Erhöhung der Ausbildungsvergütung ist.
Wir haben aber auch historische Themen. Wir haben nämlich Fachkräftemangel. Wir müssen dafür werben, dass junge Leute in den Betrieben mit ihrer Ausbildung anfangen. Wir haben viele Azubis, die nebenher jobben müssen, weil es nicht reicht. Die Azubis werden älter, wenn sie in die Ausbildung einsteigen. Gestiegene Mieten. Ich finde, wir haben auch eine Menge guter Argumente. Also für mich ist jetzt gar nicht so das Ding, dass das jetzt so historisch ist. Also schön, dass du das sagst. Aber ich finde, es gibt einfach historisch gute Gründe, warum wir da wirklich so eine Erhöhung auch brauchen. Und Metall- und Elektroindustrie ist ja auch im Vergleich mit anderen Branchen, ich sag mal, wir sind ja überholt worden, auch was die Entwicklung der Ausbildungsvergütung anbelangt. Von daher müssen wir da nachlegen.
Definitiv. Ich würde gerne zum zweiten Block überleiten wollen, weil wir haben ja im Herbst nicht nur eine großartige Tarifrunde vor uns, sondern es stehen ja auch wieder Jahrwahlen an. Alle zwei Jahre wählen wir an unseren Betrieben rund 3000 Gremien, neue Gremien, junge Menschen rein in die Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Und mich würde mal interessieren, wenn du so auf deine Zeit zurückblickst. Du warst ja selber auch mal in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ja. Hast du da so ganz spontan ein Projekt, wo du sagst, das bist du damals angegangen, das hast du damals angefangen und das war auf jeden Fall erfolgreich.
Ja, ich bin damals das Projekt angegangen, eine Lernzielkontrolle einzuführen. Wir hatten Debatten über Beurteilungssysteme und ich muss sagen, ich war schon am Anfang so ein echter Fan von möglichst differenziert und dann habe ich auf den IG Metall Seminaren viel diskutiert mit den Kolleginnen und Kollegen. Also habe einfach ganz, ganz viel dann gelernt in diesen Diskussionen, um was geht's eigentlich genau in der Ausbildung. Nämlich wirklich eine Chance auch zu haben, eine gute Ausbildung zu haben, Inhalte vermittelt zu bekommen. Das war so mein Projekt, mit dem ich mich damals auseinandergesetzt habe. Und auch die Neuordnung der Berufe, der kaufmännischen Berufe, da habe ich dran mitgearbeitet.
Gesellschaftlich hattet ihr damals ja auch die Situation, dass es mehr Ausbildungsplätze brauchte?
Ja.
Genau, da hattet ihr auch so eine tolle Kampagne. Wie hieß die noch gleich?
Das war, wer nicht ausbildet, wird umgelegt. Als ich mich beworben habe um meinen Ausbildungsplatz, das war nicht einfach. Da war das eher schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Wir haben ja heute nach wie vor die Situation im Ausbildungsmarkt, dass es zum einen für einen gewissen Teil von jungen Menschen ja relativ schwierig ist, irgendwie reinzukommen. Diejenigen, die eben kein Abitur irgendwie mitbringen. Und auf der anderen Seite ja die Situation, dass wir ja Ausbildungsplätze nicht besetzen können, weil die Arbeitgeber da eben nicht bereit sind, den Schritt weiterzugehen.
Ja, aber da ist es ja dann zum Beispiel auch ein wichtiger Job von den Jugend- und Auszubildendenvertretungen und auch von den Betriebsräten dafür zu sorgen, und da gibt's ja Mitbestimmung, wer kommt eigentlich bei den Auswahlkriterien, wer kommt denn eigentlich zu den Bewerbungsgesprächen? Ich würde dir in einem Punkt gerne widersprechen, weil wir haben durchaus Bundesländer, da werden auch Leute mit Hauptschulabschluss genommen, auch für Ausbildungsberufe. Ich glaube aber, dass wir uns da öffnen müssen, dass mehr Menschen mit unterschiedlichen Schulabschlüssen Zugänge kriegen zur Ausbildung. Also wir haben ja auch ein paar tolle Beispiele, weißt du ja auch, bei Klaas Landmaschinenbau, also diese geilen Traktoren, Mähdrescher, die ja fast nur Hauptschüler und Hauptschülerinnen rekrutieren. Also es gibt schon auch so. Und ich finde, da müssen wir in den Betrieben echt arbeiten, damit wir dann da auch Zugänge bekommen für möglichst viele.
Definitiv. Was würdest du Menschen sagen, die sich vielleicht noch nicht trauen, sich als Jaffi aufstellen zu lassen und da noch so ein bisschen hadern?
Trau dich. Macht Spaß. Ist echt eine Möglichkeit, Ausbildung besser zu machen und was im Betrieb zu gestalten. Also mach das. Ist wichtig. Bring dich ein. Das sind demokratische Wahlen und da kannst du im Betrieb echt was rocken, weil ich sag mal, du hast nirgendwo eine 100% gute Ausbildung. Es geht immer ein bisschen mehr. Und da auch zu gucken, also wenn du Klassensprecherin vielleicht mal warst oder Schulsprecherin, go, mach das, engagier dich, das ist wichtig. Du bist ja dann da auch nicht alleine, sondern wir haben echt gute, super Angebote, was Bildung anbelangt, also dich dann da auch rechtlich fit zu machen. Du lernst echt tolle Leute kennen. Es gibt gute Jugendausschüsse, wo sich die Leute dann auch vernetzen, wo man sich gegenseitig auch dann da unterstützen kann. Und ich habe das so erlebt, ich hatte damals eine echte Unterstützung auch bei uns durch die Betriebsräte.
Genau, und das Schöne ist auch, man braucht auch kein Vorwissen, denn viele Seminare sorgen natürlich auch dafür, dass du dann
entsprechend. Ja, aber ich glaube, was Steffi, ich glaube, was man schon braucht, ist, dass man das Herz am rechten Fleck hat. Mhm. Also, dass man sich halt für Gerechtigkeit einsetzen will und Solidarität und von daher ist es vielleicht keine fachliche Voraussetzung, aber ich würde es mal so sagen, von der Haltung her, von der Größe des Herzens für die Gerechtigkeit ziehen, das ist schon wichtig. Alles wichtiger als das Fachliche.
Dann der letzte Punkt, den wir hier noch haben. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Ergebnisse der EU-Wahl zu sprechen kommen. Wir haben da ja knapp 16%, die die AfD gewählt haben. SPD und Grüne haben irgendwie halbe Verluste einstecken müssen. Das für uns natürlich auch nochmal gravierendste, dass 33% der Befragten eben auch angegeben haben, die AfD gewählt haben, sich eben auch als Arbeiter identifizieren. Da würde mich auch nochmal interessieren, was ging dir durch den Kopf, als du die Ergebnisse gesehen hast im Fernsehen?
Als ich die Ergebnisse gesehen habe an dem Wahlamt, war ich ein Stück frustriert. Ich meine, es war ja nun jetzt echt so, dass ja auch nochmal ein paar Skandale da hochgekommen waren, dass die AfD stark von China und Russland unterstützt wird, aber dass es die Leute nicht abschreckt, diese Partei zu unterstützen. Ich finde, dass wir als Gewerkschaft da sehr ernst hingucken müssen, was hat die Leute eigentlich bewegt, rechtsextrem zu wählen, beziehungsweise die AfD zu wählen. Bleiben wir jetzt mal bei Deutschland. Und da war natürlich ein Hauptpunkt war das Thema mangelnde Zuversicht, Zukunftsangst, aber auch der Bereich Migration, das muss man einfach sagen. Und es ist ja ein Thema, ich sag mal, alles das, was so Sicherheitspolitik anbelangt, da finde ich, da muss die Politik auch anders handeln, anders agieren und den Menschen da einfach mehr Zutrauen geben. Aber ich finde, gerade bei dem Thema Menschen Zukunftsangst zu nehmen, da liegt schon auch viel an dem, was wir als Gewerkschaft machen können, indem wir nämlich für sichere Arbeitsplätze sorgen. Ich sehe das eher auch als einen Auftrag, den wir da weiter haben, auch Köpfe und Herzen zurückzugewinnen. Wenn jemand offen rassistisch ist, ist Ende Gelände. Wenn jemand die AfD wählt, weil er oder sie Angst hat, würde ich mich drum bemühen wollen, die Leute wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen, ich sag's mal so, und zu argumentieren. Das halte ich für alternativlos, dass wir das machen als IG Metall.
Wir haben da ja einen wichtigen Schritt jetzt auch gemacht, auch nochmal in die Öffentlichkeit. Ende Mai haben wir als IG Metall einen 11-Punkte-Plan vorgelegt, um da den Industriestandort Deutschland zu sichern. Hast du da ein, zwei Punkte, wo du sagst, die würdest du auf jeden Fall uns nochmal mitgeben?
Also ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, den lieben Hörern und Hörerinnen, aber es reicht ja nicht immer, wenn man gegen irgendwas ist, sondern es ist, glaube ich, einfach wichtig zu sagen, wir können das mit unseren Möglichkeiten als JAVlerinnen, als Betriebsräte, als IG Metall doch schaffen, Arbeitsplätze abzusichern. Und deswegen haben wir da drin auch Forderungen, dass Arbeitgeber nicht Arbeitsplätze einfach verlagern, sondern mit uns zusammen an Zukunftsperspektiven arbeiten. Wir haben da drin auch das Thema aufgenommen, dass wir es für nicht richtig halten, wenn wir zum Beispiel Wirtschaft gegen das Soziale ausspielen, sondern wir glauben, dass du schon auch eine soziale Sicherung brauchst, damit Menschen Zuversicht haben und sich auch auf Veränderungen einstellen, die natürlich jetzt durch das ganze Thema, stellt euch jetzt nur von Verbrenner auf Elektro, auf das, was jetzt durch das ganze Thema Klimawandel ansteht, da auch weiterhin sichere Jobs haben. Und das sind die Themen, die wir da aufgegriffen haben in diesem Papier. Und wir sagen einfach, wir brauchen gute Investitionen in die Zukunft und lasst euch nicht erzählen, dass das dann zu einer Verschuldung der nachfolgenden Generation kommt, sondern ich finde es unverantwortlich, euch, den nachfolgenden Generationen, einen kaputten Planeten zu hinterlassen. Und da auch ein Stück sind wir schon an der Weggabelung und da auch zu sagen, da musst du auch noch mal gucken, wo kriegst du da zusätzlich Investitionen auch in die Schiene, in bessere Infrastruktur, in Bildung, ja, und in finanzierbare Energiekosten. Wo kriegst du das eigentlich her? Ist komplex, aber guckt euch das Papier doch auch mal an. Ist auch eine Einladung, dass wir sowas einfach gerne auch mal diskutieren.
Hast du noch?
Ich will einfach sagen, dass mich so, ja, habe ich, dass mich das schon umtreibt. Was hat Corona mit der jungen Generation gemacht? Und ich wünsche mir, dass die Politik wirklich nochmal ganz anders die Themen der jungen Generation beleuchtet und auch eine Politik daran ausrichtet. Und ich möchte das gerne als IG Metall auch tun. Und deswegen finde ich das auch richtig, dass wir das mit 170 Euro haben, mit der Forderung. Und ich wünsche mir eine ganz tolle Tarifrunde, in der die junge Generation gut sichtbar wird mit ihren Themen. Ich finde, das ist auch ein Forum, wo wir auch mal zeigen können, wo ihr auch mal zeigen könnt, was drückt euch eigentlich gerade, wo drückt euch der Schuh. Ja? Und das ganze Geläster gegen die angebliche Generation, die faul ist und nicht mehr arbeiten will und mehr live als work. Ich erlebe das anders und ich finde Forderungen auch legitim, die da kommen. Ich bin da total gerne im Dialog.
Super, dann bleiben wir das doch. Das war Christiane Benner, unsere erste Vorsitzende der IG Metall.
Mit Stefanie Holz, unserer Verantwortlichen bundesweit für die Jugendarbeit der IG Metall.
Dankeschön.
Ich danke auch.
Danke an Christiane und dich für dieses spannende Interview. Ich habe gerne zugehört. Was wir jetzt am Anfang nur kurz angeschnitten haben, was ich aber gerne nochmal genauer hier jetzt an dieser Stelle ausbreiten würde, ist die Forderung nach einer überproportionalen Ausbildungsvergütung. 170 Euro mehr, das ist ja eine historische Forderung. Christiane hat es selber auch im Interview gesagt. Es gibt aber auch historisch gute Gründe für diese Forderung. Mich würde jetzt interessieren, wir haben gesagt, du bist ja die ganze Zeit jetzt hier im Land unterwegs, auf den Camps dieser Gewerkschaft. Wie reagieren denn die Mitglieder? Welche Gespräche hast du denn zu dieser Forderung führen können?
Also es kommt auf jeden Fall darauf an, wo und mit wem man spricht. Jetzt ist ja diese ganze Forderungsfindung auch in den letzten 4 bis 6 Wochen im Prinzip passiert. Relativ parallel auch zu den Camps. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich da auch aufgenommen worden. Ich verstehe auch, dass diejenigen, die relativ eng im Prozess der Forderungsentstehung da jetzt beteiligt waren, also allen voran unsere Jugend-TACO-Mitglieder, aber natürlich auch Teile der Bezirksjugendausschüsse, da ganz gerne eine 2 vorne in der Forderung gesehen hätten. Das wurde auch zum Teil in den Tarifkommissionen zum Ausdruck gebracht. Aber, und was ich auch merke, und das hat man gerade auch zuletzt wieder beim Camp in NRW gesehen, es stehen alle hinter dieser Forderung der 170 Euro. So, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und es war auch immer klar, dass das natürlich davon abhängig ist, die Höhe der Forderung, wie eben auch im Erwachsenenbereich gefordert wird, also die prozentuale Erhöhung, die ja für alle gefordert wird. Und natürlich auch, und das können wir ja nicht außer Acht lassen, wie eben auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da an der Stelle sind, weil wir stellen keine Forderungen auf, die wir am Ende nicht umsetzen können. Dann ist natürlich die Enttäuschung irgendwie noch sehr viel größer. Von daher stehen ja jetzt die 170 Euro als Forderung. Und es wurde aber auch sehr deutlich gemacht, dass eben das Ergebnis nachher im Herbst dann eben auch nah an der Forderung liegen muss und dass es überall auch entsprechend früh in den Verhandlungen um das Thema Jugend gehen muss. So, das ist überall platziert und da haben wir auch die BezirksleiterInnen entsprechend hinter uns. Das ist auf jeden Fall richtig super. Und ganz klar ist auch, die Tarifauseinandersetzung, die startet ja eigentlich jetzt erst so richtig. Das heißt, die Jugendforderung, die wir jetzt haben, die ist natürlich ein großer Meilenstein, aber jetzt müssen wir natürlich alle ins Tun kommen.
Ja, ins Tun kommen. Wie machen wir das denn, Steffi? Was meinst du denn, was braucht es, damit wir diese Forderungen dann auch umsetzen auf die Straße und dann eben auch in die Tarifverträge bekommen?
Also wir brauchen allen voran natürlich sehr viele Aktive, die sich an den Aktionen mitbeteiligen, sowohl in der Friedenspflicht als natürlich dann nachher auch bei den Warnstreiks. Wir haben die Situation, ich finde es ja eigentlich sehr glücklich, dass wir parallel den Ausbildungsstart haben. Das heißt, das Argument mit den 170 Euro mehr in der Ausbildung kann man natürlich super nutzen, um da auch nochmal neue Mitglieder entsprechend am Ausbildungsstart schon drauf anzusprechen. Und was es natürlich auch braucht, ist eben Spaß in der Durchsetzung der Forderung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Tarifpolitik soll eben auch Spaß machen.
Sehr schön. Und damit sprichst du direkt was an, was sich auf unser nächstes Gespräch sehr gut übertragen lässt. Wir haben nämlich gleich zu Gast Adis Bander. Er ist JAV-Vorsitzender bei MAN Energy Solutions in Oberhausen. Und er erzählt von seiner Zeit in der JAV, was er da gerissen hat. Und er hat ein Projekt durchsetzen können mit einer sehr, ich möchte sagen, mit einem sehr kreativen Ansatz. Hatte da auch viel Spaß mit seinen Kollegen und einfach auch sehr viel Spaß an der JAV-Arbeit. Das können wir uns jetzt einfach erstmal anhören. Zwischen Oktober und November ist es wieder an der Zeit. Bundesweit werden die Jaffen gewählt. Das heißt jetzt aber auch für euch draußen an den Empfangsgeräten, ihr habt mindestens noch 3 Monate Zeit, um euch und eure Kolleginnen darauf vorzubereiten oder euch selber vielleicht zu überlegen, anzutreten, Kandidatin zu werden. Das wäre doch was. Damit ihr euch gut auf diese Zeit einstimmen könnt, gibt es hier wieder ein neues Gespräch aus unserer Reihe Mit der JAV geht was. Heute dabei ist Adis Bander. Er ist JAV-Vorsitzender bei MAN Energy Solutions in Oberhausen. Und was er mit seiner JAV in den letzten 2 Jahren erlebt und gerissen hat, das erzählt er uns jetzt. Ich freue mich, dass du da bist. Hi Adis.
Hallo Linda.
MAN Energy Solutions. Das ist eine Betriebsbezeichnung, die haben wir hier schon öfter gehört. Aber es kommen ja immer wieder neue Menschen zu dem Podcast dazu. Deswegen klär uns mal ganz kurz auf. Was macht ihr denn und wie sieht denn euer Standort in Oberhausen aus?
Wir sind ein Unternehmen, was Schraubenkompressoren, Turbinen und Turbomaschinen herstellt. Wir sind Standort mit knapp 1700 Mitarbeitern. Ja, haben jetzt in den letzten paar Jahren ein paar Schwierigkeiten gehabt, aufgrund von der Corona-Pandemie und so weiter. Ein paar Lieferengpässe gehabt. Und ja, sind jetzt gerade in letzter Zeit wieder in so einem Aufschwung und freuen uns gerade, eigentlich neue Mitarbeiter wieder aufzubauen. Haben knapp 3 Werkshallen und ein relativ großes Bürogebäude, wo auch knapp, ich glaube, 800, 900 Mitarbeiter tätig sind.
Wie viele Azubis habt ihr denn?
Auszubildende sind wir momentan bei knapp 70, bauen aber da auch jetzt im Laufe diesen Jahres tatsächlich viel mehr Azubis auf. Wir hatten davor immer knapp bei jedem Lehrjahr so 20 Azubis, manchmal mehr, manchmal weniger. In diesem Lehrjahr werden es wahrscheinlich um den Dreh 40 Auszubildende sein.
Und wie groß ist dann euer Gremium? Ich habe ja schon verraten, du bist ja Vorsitzender. Wie groß ist eure gesamte JAV?
Unser Gremium besteht aus 5 Leuten. Sind einmal ich als Vorsitzender des Gremiums und ein Stellvertreter und natürlich ein Protokollführer, der sich bei jeder Sitzung, bei jeder Arbeitssitzung, die wir führen, immer eigentlich alles aufschreibt, um alles nochmal auch nachgucken zu können, was passiert ist, was wir gesagt haben, was wir gewählt haben oder ähnliches.
Und wie bist du denn selber zur JAV gekommen? Das ist ja nicht unbedingt, also ja, manche müssen sich auch erst trauen, müssen ein bisschen hingeschubst werden. Was hat dich dazu bewegt?
Ja, tatsächlich war das bei mir so, dass ich reingekommen bin bei der MAN aufgrund von meinem Bruder. Der hatte mir damals gesagt, ja, fange mal eine Ausbildung an, nachdem ich mein Maschinenbaustudium als nicht so cool gesehen habe. Habe dann eine Ausbildung angefangen zum Zersparungsmechaniker, genauso wie er. Und er hatte mir damals erzählt gehabt, so ja, wenn du dich da gut machst, kriegst du auch direkt eine unbefristete Übernahme und so. Ja, bin da hingekommen und dann stand man da und mir wurde gesagt, ja, nur knapp 50% aller Auszubildenden werden überhaupt unbefristet übernommen. Fand ich tatsächlich, als ich da hingekommen bin, ein bisschen unfair, nur weil die Zeit jetzt ein bisschen anders ist, ich anders behandelt zu werden oder andere, fand ich ein bisschen, ja, nicht gerechtfertigt. Und als ich dann mitbekommen habe, dass man als Jugendvertreter sich dahinstellen kann und dagegen vorgehen kann oder dagegen was machen kann, fand ich das eine coole Idee und habe mir dann gesagt, alles klar, ich mache das jetzt. Und ich kann tatsächlich sogar noch sehen, da es genau zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie war, als ich mich aufstellen lassen habe, kann man sogar ganz genau nachvollziehen, wie ich in meinem Steckbrief reingeschrieben hatte damals, dass ich mich unbedingt für eine unbefristete Übernahme gerade machen möchte. Das war so mein Beweggrund, dass ich Jugendvertreter werden möchte.
Krass, also direkt die Ausbildung angefangen, gehört das, was mein Bruder mir erzählt hat, was hier eigentlich selbstverständlich ist, gibt's nicht mehr. so nicht mit mir. Und dann hast du gedacht, dann gucke ich jetzt mal, wie ich das umreißen kann hier, oder was?
Genau so war es ungefähr. Es war tatsächlich am Anfang ein bisschen holpriger, als ich jetzt gerade natürlich erzählt habe. Aber dazu ja gleich noch mal ein bisschen mehr.
Genau, ich habe noch mal so ein, zwei Fragen im Kopf, bevor wir jetzt noch mal zum Thema unbefristete Übernahme noch mal kommen. Ich wollte nämlich, du hast es gerade selber schon gesagt, und das hattest du mir auch im Vorgespräch erzählt, das war ja, als du kandidiert hast, mitten in der Corona-Pandemie. Wie habt ihr denn da überhaupt euch als Jugendvertreter dann untereinander, also oder überhaupt als Kandidaten vorstellen können und dann sagen können, hi, ich bin der Adis, ich habe jetzt Bock, hier eine unbefristete Übernahme wieder herzubringen, wähl mich doch einfach.
Ja, tatsächlich war das gerade bei so 70 Auszubildenden zu dem Zeitpunkt leichter gesagt als getan. Wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, also das alte Gremium, das vor meiner ersten Amtszeit, hat sich dazu entschieden, einfach Steckbriefe machen zu lassen. Jeder durfte dann so einen kleinen Text, weiß nicht, wie viele Zeilen das waren, lass mich lügen, vielleicht waren es 20, durften alle so einen kleinen Steckbrief schreiben, wie alt man ist, wer man ist, was man für eine Ausbildung macht, in welchem Lehrjahr man ist und wofür man sich gerne einsetzen möchte. Und das war tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie wir uns vernünftig in Anführungsstrichen vermarkten konnten, um den Leuten zu zeigen, so guck mal hier, ich bin da, ich möchte was verändern, ich möchte was bewegen.
Und dann hast du anscheinend aber mit deinem Thema völlig ins Schwarze getroffen und auch einen Nerv getroffen. Und in dieser Reihe haben wir ja auch gesagt, okay, wir wollen Leute kennenlernen, die waren schon in der JAF, die uns erzählen sollen, wie es war. Aber die sollen auch gerne ein Erfolgsprojekt mitbringen. Und jetzt kann man so ein bisschen spoilern. Du bist angetreten und wolltest die unbefristete Übernahme zurückbringen. Und das hast du jetzt auch geschafft, richtig?
Ja, mehr oder weniger habe ich das geschafft. Das ist richtig. Ja, wo fange ich denn da an? Ja, am besten eigentlich direkt am Anfang, das war ja, wie schon gerade eben erwähnt, Steckbrief. Ich habe erzählt gehabt, dass ich eine unbefristete Übernahme haben möchte und wir haben uns dann langsam da reingearbeitet. Man hat die ersten Seminare besucht, die uns die Gewerkschaft angeboten hat, hinzugehen, wo man dann zum einen erstmal ein bisschen gelernt hat, was macht überhaupt ein Jugendvertreter. Dadurch ist man immer weiter reingekommen. Die ersten Jugendversammlungen hat man gehalten, wo man vor einer größeren Menge, bei uns noch online damals, gesprochen hat. Dann habe ich es geschafft, damals mit meinem ersten Gremium einen Schulwechsel durchzuführen bei den Zerspanern, weil die Schulqualität nicht die beste war, wenn man es so ausdrücken darf. Immer so kleinere Projekte gehabt, wobei schon der Schulwechsel nicht gerade das kleinste Projekt war. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt, guck mal hier, es geht jetzt gerade nach der Corona-Pandemie ein bisschen hoch und ich habe so ein bisschen schon gelernt, wie man einen vernünftigen Kampagnenplan erstellt, wie man etwas am besten angeht, größere Projekte. Und dann haben wir gesagt, guck mal, das machen wir jetzt. Haben dann angefangen, Auszubildende zu mobilisieren, haben mit denen gesprochen, was haltet ihr davon, wenn wir das angehen und so. Und natürlich hatten wir totale Rückendeckung, die wollten das ja auch. Die wollten auch eine Versicherung haben für ihre Zukunft, was sie... Ja, das ist ja im Endeffekt ihre Zukunft. Die wollen auch wissen, ey, kann ich in 2 Jahren immer noch sagen, dass MAN, Energy Solutions, mein Arbeitgeber ist. Wir haben dann angefangen, Auszubildende zu mobilisieren, dass die hinter unserer Forderung stehen. Und dann habe ich angefangen, das bei der ersten Jugendversammlung vor Ausbildungsleitung und vor Personalleitung und Standortleitung anzusprechen. Ich habe gesagt, guck mal hier, wir sind nicht gerade wenige, wir sind laut, jung, wir wollen das. Da wurden wir am Anfang erstmal belächelt. Logisch, ne? Ein paar Worte bringen ja jetzt nicht auch das, was man haben möchte. Ja, dann habe ich mich hingestellt. Erste Betriebsversammlung, ne? Auch dann vor, knapp zum Zeitpunkt auch noch gerade wegen Corona-Pandemie und so weiter, durften noch nicht so viele da sein. Vor knapp 800 Leuten oder so habe ich mich hingestellt und habe dann gesagt, guck mal hier, Leute, wir hatten damals eine unbefristete Übernahme. Wir wollen da wieder hin zurück. Es ist ja nichts Neues. Auch wieder ein paar lächelnde Gesichter gehabt und dann haben wir gesagt, alles klar, wir gehen auf der Eskalationsstufe einen Schritt höher. Dann habe ich gesagt, alles klar, bei der nächsten Jugendversammlung werde ich die Jungs und Mädels mobilisieren und denen sagen, guck mal hier, wir werden jetzt diese jetzige Übernahmeregelung, die wir hatten, die war zu dem Zeitpunkt bei 50%, wo Jugendvertreter im Übrigen auch schon mit reingezählt haben, zu den 50%, was wir auch für eine absolute Frechheit gehalten haben, aber das ist eine andere Geschichte. Haben gesagt, guck mal hier, wir wollen jetzt diese jetzige Übernahmeregelung, die wir haben, auf die Schippe nehmen. Und das halbwegs lustig, ne, sodass die Jugendlichen immer noch Spaß daran haben, dieses Video zu drehen, aber dass die Ernst der Lage immer noch erkannt wird. Haben gesagt, getan, haben das Video dann mit meinem alten, jetzt leider nicht mehr Jugendsekretär gemacht, gedreht, geschnitten. Und dann habe ich mich bei der nächsten Betriebsversammlung da vorne hingestellt, habe eine Rede gehalten, wieder bezüglich der unbefristeten, leistungsorientierten Übernahme. Hab das Video gezeigt, mit einer kleinen Jugendaktion, wo jeder Auszubildende, der zum Zeitpunkt da war, mit einem riesigen Schild nach vorne gegangen ist, wo drauf stand, Ausbildung ist Zukunft. Und habe denen gesagt, wir wollen's. Nicht morgen, nicht übermorgen, wir wollen's jetzt. Ja, und dann wurden wir gehört. Dann gab's die erste Verhandlung mit Personalleitung, der uns dann auf den Tisch gelegt hat, guck mal hier, wir können dir jetzt versichern, dass das Jahr 2024 eine unbefristete Übernahme bekommt. Noch nicht die darauffolgenden Jahre, aber solange man vernünftig argumentiert und denen sagt, guck mal hier, 2024 hat eine unbefristete Übernahme bekommen, warum sollten es die anderen Jahre nicht bekommen, ist das Ding eigentlich durch. Und so zumindest haben wir es dann geschafft. Mit ein paar Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten sind es ja nicht wirklich, etwas sehr, sehr Großes zu bewegen. Auch wenn wir da ab und zu mal sehr stark belächelt worden sind. Ich werde noch heute ein bisschen aufgezogen in der Firma aufgrund von dem Video. Aber ganz ehrlich, das ist mir so vollkommen egal, solange ich das geschafft habe, was ich erreichen wollte. Und das war nun mal die unbefristete Übernahme.
Jetzt habe ich das vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Und du hast jetzt zwei Amtszeiten hinter dir und wirst jetzt auch zur kommenden Saison nicht mehr antreten. Was ist denn dein Fazit jetzt aus der Zeit, Jaff, die du hinter dir hast?
Was ich sagen kann, ist, dass es nicht immer einfach war. Definitiv nicht. Es kann auch an manchen Tagen sehr, sehr anstrengend sein. Gerade dann, wenn man auf einmal an einem Tag mehrere Anfragen von Auszubildenden oder Ähnliches bekommt, weil die irgendwelche Anliegen haben oder Ähnliches. Aber was ich sagen kann, ist, dass sich jeder Moment immer wieder, und ich würde es auch, glaube ich, wenn ich mich denn nochmal aufstellen lassen dürfte, ich würde es immer wieder machen. Weil dieser Moment, wo man etwas geschafft hat und sieht, guck mal hier, du hast da ein glückliches Gesicht und da vorne noch eins, das ist unbeschreiblich. Es ist zwar ein sehr undankbarer Job, weil man sehr häufig auch, also nicht häufig, aber gelegentlich hört, dass man nichts macht oder dass man wenig macht oder zu wenig, aber der Moment, wo man dann, wo die Leute realisieren, ey, guck mal, der macht ja doch was, das ist unbeschreiblich. Und das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, dass dieser Moment auf jeden Fall gemacht werden soll.
Ich bin auch, während du redest, immer die ganze Zeit schon sehr am Grinsen, weil das ist ja immer, das ist meine Lieblingsfrage bei diesen Interviews. Und es kommt witzigerweise immer eine ähnliche Antwort. Dieses für andere da sein, einstehen und auch bei den tausenden Rückschlägen, die es dann ja mal gibt oder die Treppenstufen, die da nochmal draufkommen, die man nochmal extra gehen muss. Wenn man es dann aber geschafft hat, das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat und da Leute stehen und sagen, ey, danke, danke, dass du das gemacht hast und ich jetzt sicher sein kann, dass ich nach meiner Ausbildung hier bleiben kann, dass das ein bisschen süchtig macht, wenn man einmal Blut geleckt hat, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und jetzt haben wir noch die neuen Jaff-Wahlen vor der Brust. Wie ist es denn jetzt bei euch? Im Gremium ist es ja dann auch eine besondere Situation, wenn der Vorsitzende, der eigentlich gute Arbeit gemacht hat, dann aber nicht mehr antreten wird. Wie bereitet ihr euch denn jetzt auf die Jaff-Wahl vor und dann auch für deine Nachfolge?
Gute Frage tatsächlich. Wir versuchen gerade so viel wie möglich an Informationen, die wir haben, rund um unserem Aufgabengebiet, jetzt gerade auf einen USB-Stick oder einen Ordner oder wie auch immer man das nennen möchte, erstmal zu verewigen. Dass die sehen können, alles klar, das gehört zu meinem täglich Brot, das hier muss ich machen über das Jahr hinweg, das würde ich am besten schon ein Jahr vorher planen, das hier würde ich direkt machen, dort würde ich hingehen. Ja, solche Sachen aufgeschrieben erstmal. Auch natürlich aufgeschrieben, welche Seminare die besuchen sollen. Die Seminare, unglaublich große Hilfestellung für die Jaff-Amtszeiten gewesen. Ja, und darüber hinaus anfangen zu scouten, würde ich sagen. Mal durch die Ausbildungswerkstatt laufen, gucken, wer hätte überhaupt Interesse? Wer kommt aus Eigeninteresse auf einen zu und sagt, ey, guck mal hier, Adis, ich habe Lust, Jugendvertreter zu werden. Ich finde das, was du gemacht hast, fand ich cool. Oder was vielleicht die anderen Jungs gemacht haben. Solche Sachen. Dann bei den Jugendversammlungen schon mal so ein bisschen angeteasert. Guck mal hier, Jaff-Wahlen stehen jetzt demnächst vor der Tür. Ich werde jetzt auch bei meiner nächsten Jugendversammlung alles rund um die Jaff-Wahlen erzählen, visualisieren und zeigen. Und dann halt auch anfangen, eine Liste zu führen. Zu schauen, dass die Liste gefüllt wird mit potenziellen Leuten, die Bock haben, Jugendvertreter oder Jugendvertreterin zu werden. Und ich würde sagen, je mehr Leute dabei sind und Lust haben, Jugendvertreter oder Jugendvertreterin zu werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass da Leute stehen, die Bock haben etwas zu verändern.
Hast du denn noch so abschließend einen Tipp übrig für alle, die jetzt zuhören und sich denken, oh, das Feuer, was ich jetzt bei Addis gehört habe, das ist ein bisschen auf mich übergesprungen. Ich hätte schon Bock, aber bin auch noch ein bisschen unentschlossen, weil es hört sich auch nach viel Arbeit an. Gibt's so einen Tipp, den du weitergeben möchtest für alle, die jetzt sagen, ich hätte doch Lust und du hättest dir gewünscht, den früher schon gewusst zu haben?
Für die Leute, die neu anfangen, Jugendvertreter oder Jugendvertreterin zu werden, würde ich sagen, besucht die Seminare. Schaut euch Hilfe zu holen bei Betriebsräten, bei der Gewerkschaft oder bei wem auch immer, die euch nahe sind. Weil die sind sehr häufig schon ein bisschen länger dabei als man selbst. Und gerade da findet man super guten Halt und findet vielleicht auch den Punkt, wo man sagen kann, ey, guck mal, das könnte ich mir als Aufgabe nehmen in den nächsten 2 Jahren. Ansonsten für die Leute, die schon Jugendvertreter oder Jugendvertreterinnen sind, würde ich ans Herz legen oder denen mit auf den Weg geben, dass sie mutig sein sollen, entschlossen und dass sie sich nicht von Kleinigkeiten aus der Bahn werfen lassen sollen. Weil jeder kleine Schritt, den man nach hinten gehen muss, aufgrund von irgendwelchen Problemen oder ähnliches, ist eigentlich nur ein Schritt nach hinten, um nochmal Anlauf zu nehmen und noch höher und noch weiter zu springen. Ich glaube nämlich, dass solange man fest am Ball bleibt und sich denkt, guck mal, das schaffe ich jetzt, dann schafft man das auch. Weil ich habe 4 Jahre gebraucht, vielleicht brauchen die, weiß ich nicht, 3 Amtszeiten im Endeffekt. Aber sie haben es dann geschafft und sie können dann stolz auf sie sein und rückblickend sagen, guck mal, die Arbeit, die hat sich gelohnt.
Das sagt Addis Bander, er ist JAV-Vorsitzender bei MAN Energy Solutions in Oberhausen. Und du hast mich jetzt so krass motiviert, ich starte jetzt richtig gut gelaunt in meinen Feierabend. Vielen Dank für dieses schöne Interview.
Nicht dafür, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut.
So, Addis, danke nochmal für das tolle Gespräch. Und damit, Steffi, wir sind am Ende der Folge angekommen.
Wir sind durch. Herzlichen Dank an Christiane und natürlich an Addis für die tollen Gespräche. Und damit verabschieden wir uns zur nächsten Folge. Wann ist die denn, Linda?
Die ist am 5.8., ne, der erste Montag im Monat. Den Monat sind wir dann wieder in unserem gewohnten Rhythmus. Und bis dahin würde ich sagen, genießt den Sommer und sammelt genug Energie dann für den heißen Herbst.
Korrekt. Viel Spaß beim Eisessen.
Tschüss.
Ciao.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.